Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt.
Ich bin Lorenz Klein.
Und ich bin Andreas Harms.
Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 148 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 8. September 2023 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Wir sprachen mit dem Vertriebschef der Krankenkasse Pronova BKK, Alex Minning.
In den News der Woche hat die Autodichte in Deutschland einen neuen Rekord erreicht. Die Lebenserwartung in Deutschland ist laut aktueller Berechnungen erneut gesunken. Die Versicherer kamen relativ glimpflich durch das erste Naturgefahren-Halbjahr. Und eine spezielle Phishing-Methode dominiert das Geschäft mit den Cyberattacken.
Und für unser Schwerpunktthema für den Monat September, Vergütung, sprach unser Kollege Lorenz Klein mit Michael Heinz, Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute BVK, über die Gretchenfrage: Kommt ein Provisionsverbot für Versicherungsmakel?
Im Gespräch.
Es klingt ja hier und da immer mal durch. Krankenkassen sind es manchmal einfach leid, immer nur Rechnungen bezahlen zu dürfen. Stattdessen wollen sie ihren Versicherten mehr bieten. Vor allem Maßnahmen, damit die gar nicht mehr so oft krank werden. Die Pronova BKK ist eine dieser Krankenkassen. In unserer Rubrik Lass mal reden erklärt Vertriebschef Alex Minning, woher der Name Pronova BKK überhaupt kommt, was die Kasse alles bieten will und wie vor allem Männer reagieren, wenn man ihnen ins Essen quatscht.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Pfefferminzia zu unserem Interviewformat Lass mal reden. Und ich begrüße Alex Minning von der Pronova BKK. Er ist dort der Vertriebschef. Hallo Alex.
Schön, dass ich da sein darf. Danke.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Und lass uns doch gleich mal damit beginnen. Die Pronova BKK, der Name ist jetzt nicht sonderlich irregeläufig. Stell doch mal das Unternehmen bitte vor.
Man muss einen Namen finden, der viele ehemalige Betriebskrankenkassen miteinander vereint. Und das heißt, bei uns ist unter anderem eine ehemalige BASF BKK, Bayer BKK, Ford BKK aus Fusionen heraus sozusagen das Gesamtkonglomerat Pronova BKK entstanden. Und dann wird einem wieder geläufig, wo wir dann eigentlich unsere Wurzeln haben.
Muss man aber sagen, wir bei Pfefferminzia kriegen ja alles mit. Das heißt, ihr habt zum Jahresende eure Marke neu aufgestellt.
Genau so ist es.
Erzähl mal.
Ja, wir haben uns bewusst, weil der Name, wie wir eben ja festgestellt haben, nicht für sich alleine steht, nochmal geschaut, wie kriegen wir zumindest hin, dass es leichter transportiert werden kann. Uns ist bewusst, dass das Sozialversicherungsdeutsch etwas herausfordernd sein kann, geht uns selbst auch durchaus so in Briefen und Erläuterungen, die wir ja machen müssen.
Stimmt.
Bestimmt, ne, kennt man sicher, wenn man dort versichert ist. Und das ist eine unserer Ziele und auch das haben wir mit dem Markenlaunch zum 15.12. verbunden, dass wir einfacher sein wollen in der Kommunikation, verständlicher sein wollen. Ich will jetzt nicht sagen umgangssprachlich, das jetzt nicht, aber zumindest leichter, einfacher, greifbarer. Ich glaube, das ist das richtige Wort an der Stelle und eben nicht das Gefühl vermitteln, Beamtendeutsch. Wenn ich das, also ohne despektierlich sein zu wollen, aber so formuliere, das ist so ein Absatz. Und in dem Zug haben wir dann auch unser Partnerportal gelauncht, endlich für Vertriebspartnerschaften, wo ich tatsächlich in der Lage bin, meine Verträge zu verwalten, die Mitgliedschaften, die an uns vermittelt wurden, zu verwalten und auch voll digital darüber einzureichen. Also wirklich, da braucht es keine Unterschrift, ist unterstützt, Kundinnen und Kunden können mit einem Klick auf die Mail die Bestätigung absenden, dass man wechseln möchte. Super easy, super leicht an der Stelle und auch Mobile First. War uns wichtig, dass wir darauf achten, dass niemand wirklich nur an seinem Rechner sitzen muss, sondern wirklich so gestützt, dass ich das egal wo auf dem Tablet oder durchaus auf dem Endgerät, mobilen Art, welche Weise, mir das anschauen kann. Das war uns wichtig. Haben wir Makler auch mit eingebunden gehabt, Vermittlerinnen und Vermittler, die das mitentwickelt haben, uns Feedback gegeben haben. Uns war wichtig, den Markt zu hören. Und das haben wir mit berücksichtigt in der Entwicklung und zum Launch. Also er will gerne drauf schauen.
Heißt aber auch weniger Papier im heimischen Versicherungsordner.
Definitiv. Also einmal für mich im Abschluss, weil ich ja die Mailbestätigung sozusagen habe. Das erste Mal kriegt man von uns die Info, wenn wir uns freuen, dass die Mitgliedschaft zustande kommt. Dann gibt es natürlich wieder Post in der Bezinne der Bestätigung und irgendwann die eben genannte elektronische Gesundheitskarte. Die gibt es dann eben auch. Das passiert und für den Vermittler auch weniger Post, weil er im Zweifelsfalle nicht mit einer Abrechnung per Post dann auch zugemüllt auf gut Deutsch wird, sondern selber den Blick drauf hat, nicht anrufen muss, keine Mail schicken muss, sondern er sieht selbst, wie der Status der Mitgliedschaft ist.
Und ein wichtiges Thema, was ja auch generell durch die Versicherungslandschaft geht, ist das Thema Nachhaltigkeit. Bei euch hat einen hohen Stellenwert.
Absolut. Also wir haben tatsächlich eine Kollegin, die sich hauptsächlich um das Thema kümmert. Ist auch nicht selbstverständlich in der Kassenlandschaft. Wir haben uns TÜV zertifizieren lassen auf das Thema Nachhaltigkeit. Das, was ernst meinen. Und ein Beispiel habe ich auch mitbringen dürfen. Das ist dieses kleine Gimmick der Kugelschreiber, der tatsächlich sogar kompostierbare Kugelschreiberminen beinhaltet. Also wirklich sehr bewusst drauf geachtet, mit einem kleinen Augenzwinkern. Aber haben die Kollegen einen guten Job gemacht, sich bewusst mit auseinanderzusetzen, dass man es auch in unseren Giveaways wiederfindet, dass wir dafür stehen wollen.
Und die Krankenkassenkarten, da hattest du mir
auch. Ein schönes Beispiel, ja, gut aufgepasst. Ja, tatsächlich. Wir sind auch die erste Kasse, die die elektronische Gesundheitskarte mit recycelbaren Materialien herstellt und ausliefern lässt. Bedeutet 50% circa Einsparung pro Karte. Bei roundabout 640.000 Versicherten, die regelmäßig versorgt werden müssen, ist das nicht unerheblicher Anteil, den wir dazu beitragen können.
Ja. Das sind die kleinen Dinge und irgendwo muss man ja anfangen.
Genau so ist es.
Dann kommen wir doch jetzt mal zu den Leistungen als Krankenkasse. Ich als gesetzlich Versicherter würde jetzt sagen, die sind doch alle gleich, denn der Katalog steht ja fest. Warum seid ihr dann doch ein bisschen anders?
Ich glaube, wichtig ist tatsächlich darauf zu schauen, genau dieses letzte Prozent in Anführungszeichen, was unterschiedlich ist. Also ist es, was ist für mich persönlich wichtig? Welche Leistung ist mir persönlich wichtig? In welcher Lebensphase bewege ich mich? Da unterscheiden wir uns dann entsprechend, beispielsweise Osteopathie oder das in den letzten Wochen oft gescholtene Thema Homöopathie, was dann nicht so gerne gesehen wurde. Mhm. Aber es sind die Kleinigkeiten, dann muss man drauf aufpassen und achten, was ist mir persönlich wichtig. Ansonsten, wir haben ein sehr gutes System in Deutschland, ist keiner schlecht versichert, sondern es geht wirklich darum, will ich dieses Bonbon nochmal on top dazu? Und da haben wir gute Leistungen, wo man genau für sich schauen muss, ist es das Richtige für mich.
Das passt ja auch so ein bisschen da rein, dass manche Krankenkassen so ein bisschen frustriert erscheinen, dass die immer nur die Arztrechnung bezahlen sollen. Und eigentlich würden die ja so viel gerne mehr tun. Ja,
absolut.
Was wollt ihr denn tun für die Versicherung?
Was wir wollen und was wir auch tun, gerade auch in unserem großen Unternehmen, aus dem wir entstanden sind, WBSF und Co., da ist tatsächlich für die Gesundheit sorgen. Wir heißen zwar Krankenkassen, aber was wir sehr gerne machen, ist für die Gesundheit zu sorgen, also es gar nicht erst so weit kommen lassen, dass es eine Erkrankung ist. Ist für alle Beteiligten besser. Erstmal für die betroffene Person. Niemand will krank werden. Aber natürlich auch für System und für Arbeitgebende. Gesunde Mitarbeitende sind glückliche Mitarbeitende.
Und jetzt mal auf der anderen Seite gesprochen, Makler. Warum sollten Makler mit euch zusammenarbeiten?
Ja, es gibt ja diesen kleinen Funfact, dass über 70 Millionen Deutsche GKV versichert sind. Also das heißt, im Zweifelsfalle ist tatsächlich das Klientel, was man vor sich hat, gesetzlich krankenversichert. Bedeutet, ich habe selbst immer die Chance, drauf aufzupassen und zu achten, was machen denn meine Kundinnen und Kunden, gerade als Makler, Maklerin, die vollumfänglich hier beraten möchte. Mhm. Also es ist nicht verkehrt, das Auge drauf zu richten, wo ist die GKV und was man nicht verhehlen darf. Natürlich kooperieren viele Unternehmen auch mit GKV. Bedeutet, wenn ich nicht selber drauf aufpasse, kommt vielleicht von der Seite tatsächlich ein Kundenstamm in Abrieb, wie es so schön heißt, weil man nicht selber die GKV berät, sondern die GKV über einen anderen Strang beraten wurde. Und dafür ist es, jeder braucht es, jeder hat es, also sollte man sich auch mit auseinandersetzen.
Das ist ja mal ein Dreiklang, ne?
Das ist ein Dreiklang, genau so ist es.
Auch das hat es auseinandersetzen. Zum Thema Dienstleistungen für die Kunden da sein, hast du da ein paar Beispiele?
Was wir beispielsweise machen? Mhm. Ja, klar. Also was wir anbieten, sind Ernährungskurse, sind Beispiele, also wo man wirklich sich bewusst mit auseinandersetzen kann, wo wir auch beraten, wo wir begleiten, wo wir flankieren. Wir haben wirklich eine hohe Expertise von Kolleginnen und Kollegen, die da ausgebildet sind, teilweise studierte Ernährungsberater sind. Also wir können es aus uns heraus auch sicherstellen und leisten und wissen deswegen auch, dass wir mit einer doch hohen Qualität, so ehrlich möchte ich dann schon sein, an den Markt gehen und kommunizieren. Also wir kaufen natürlich auch Dinge ein. Dafür haben wir zu viele Versicherte, als dass wir es alleine sicherstellen können. Aber wir haben auch eine sehr hohe Expertise bei uns im Haus über die Jahre dann einfach auch ja gezielt dann auch mit reingenommen, dass wir es einfach darstellen können. Also auch hauseigene Kurse anbieten können, um Mehrwerte zu bieten unseren Versicherten.
Um jetzt mal die Klischeekanone rauszuholen. Nehmen auch Männer an Ernährungskursen teil?
Es nehmen auch Männer an Ernährungskursen bei, aber wir müssen schon ehrlich sein, die Nutzungsquoten, da sieht man in bestimmten Themen, dass wir als männliches Geschlecht dann doch etwas restriktiver sind bei der Nutzung. Da sehen wir doch oftmals die Damen. Also das heißt, wenn wir ein Unternehmen haben, da kann man es immer sehr gut vergleichen, wo sehr viele Männer auch in einem Job sich befinden, sind auch im Regelfall Nutzungsquoten auch von Dingen, die wir in diesem Unternehmen anbieten, geringer, als wenn man ein ausgeglichenes Verhältnis haben.
Mhm. Habt ihr eine Idee, wie man die Männer dafür auch mal begeistern könnte?
Also was mich triggert, und bin ja auch dann Mann, sind so kleine Challenges, die wir tatsächlich auch anbieten. Und sei es nur das banale Schrittzählen und Schritte zählen, wo man sagt, ja, ich bin aber doch nur...
So eine App am Handgelenk, ne?
Ja, so sinngemäß. Also ich zähle, der Tracker, ich habe ja selber so eine Uhr, also das heißt, der Tracker ist ja im Regelfall immer dabei, sei es übers Handy. Ja. Und das ist was wir sehr gerne ausspielen. Und da merkt man auch, dass wir auch in diesen Unternehmen mit hohem Männeranteil darüber die Menschen da schon bewogen. Und jeden Schritt, den ich gehe, ist gut für die Gesundheit.
Weil Männer auch immer so Leistung bringen wollen, ne? So, die wollen
ja, das ist der Wettbewerbscharakter. Ich will besser sein.
Werden.
Ich will besser sein. Darum geht's. Ja, das merkt man schon. Der Ehrgeiz ist dann da. Ertappe ich mich selber bei.
Ja. Okay. Dann haben wir ja schon mal eine Richtung, ne? Ja,
definitiv, definitiv. Und ich kann nur die Trommel werben, liebe Männer, achtet drauf, auch im Maklerstamm. Nutzt das, was wir als Kassen bieten. Wir achten auf eure Gesundheit. Ihr müsst es nur selber dann auch mitnutzen.
Und dann werdet ihr vielleicht auch seltener krank.
Genau so ist es.
Ne? Okay, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ne? Okay, dann habt ihr aber auch ein sogenanntes Bonus Plus. Was ist das, Programm oder so? Was ist es?
Kassen dürfen und sollen, auch das ist dann unser Auftrag für Gesundheit, Bonusprogramme anbieten, die gesundheitsbewusstes Verhalten belohnen. Und zum gesundheitsbewussten Verhalten darf auch dazu gehören, wenn ich mich bewusst damit auseinandersetze, wie decke ich mich ab. Auch wenn wir ein sehr gutes System in Deutschland haben, gibt es die Berechtigung absolut der PKV, vor allem auch im Zusatzgeschäft und Zusatzbereich, um Ergänzung zu unseren Leistungen bieten zu können. Und das bedeutet, wenn ich mich als Kunde damit auseinandersetze, so einen Vertrag abschließe beispielsweise, gesundheitsbewusstes Verhalten noch an den Tag legen, wie beispielsweise im Fitnessstudio zu sein oder gewisse Maßnahmen, die dann im Betrieb dann vielleicht doch mal angeboten werden, ernst nehmen. Ne? Aber erstmal für mich selber privat das dann abdecke. Das ist das, was das Wichtigste ist. Dann dürfen wir es bezuschussen, bis zu 165 Euro im Jahr. Kommt auf den Beitrag der Zusatzversicherung an. Aber auch der Altersvorsorge, schrägstrich Berufsunfähigkeitsversicherung, die ja auch auf das Altersrisiko abzielt oder eben auf die Arbeitskraft. Dann dürfen wir das bezuschussen. Und das machen wir sehr gerne, weil wir wissen, wir können einen Mehrwert bieten in der gemeinsamen Ansprache. Wir wissen als GKV, auch wenn das Potenzial groß ist, wir sind das Nebenprodukt bei Maklerinnen und Maklern. Und wir wollen dann aber nicht im Vordergrund stehen, sondern wir sind diejenigen, welchen, die das reguläre Geschäft flankieren wollen und dabei unterstützen wollen. Und das ist auch einer der Gründe, warum man es dazunehmen sollte. Das sehen wir auch und verstehen wir auch so.
165 Euro Zuschuss, da werde ich sofort wieder hellhörig. Es gibt Geld.
Es gibt Geld.
Das heißt, wer bekommt das Geld? Wie fließt das Geld? Wo fließt das hin?
Ja, also das bekommen tatsächlich alle bei uns Versicherten. Bedeutet bei der Familienversicherung, was uns ja auch differenziert zu einer, also der Privatwirtschaft, die Hauptverdienenden sind bei uns versichert. Familienangehörige, Kinder sind mitversichert im Regelfall über die Familienversicherung. Das heißt, alle, die bei uns versichert sind, daran teilnehmen, die erhalten das Geld. Ja, das heißt wirklich tatsächlich Familie, zwei Kinder, noch klassisch,
660
Euro, die ich dann bis zu 660 Euro für diese Verträge bekommen kann.
Hast du so schnell ausgerechnet oder kennst du das?
Langsam lernt man es dann auswendig.
Kennt man
ein bisschen.
Sehr gut. Ich habe das nicht hingekriegt. Okay. Und dann macht man damit was? Man steckt das in die eigene Gesundheit oder?
Erstmal habe ich ja Geld ausgeben müssen, weil wenn ich keinen Beitrag entrichte für beispielsweise mein Fitnessstudio oder aber eben für diese Versicherung, dann gibt's auch diesen Zuschuss nicht. Also wir erstatten das, was tatsächlich an Echtkosten angefallen ist, bis zu dieser maximalen Obergrenze. Aber genau das soll es ja unterstützen. Also das, wenn ich vielleicht nicht selber bereit wäre, diesen Geldbetrag zu investieren, über die gesetzliche Krankenkasse dann eben diesen Zuschuss bekomme, der mir dann doch dann einen guten Beitrag zu leisten.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, lieber Alex, für die ganzen Auskünfte und toi, toi, toi beim Schützen der Gesundheit der Deutschen, oder?
Machen wir sehr gerne. Freut uns.
Und wir sagen Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen.
Danke.
Werbung. Die private Krankenversicherung der ARAG gehört zu den Spitzenreitern im Markt und punktet jetzt auch bei Beamtenanwärtern und Beamten. Mit ARAG Beihilfe Best, den neuen Tarifen für alle Beihilfeberechtigten. Denn die sind erstklassig bei den Leistungen. Vier Tarifbausteine sorgen für individuell passenden Schutz. Mit vielen digitalen Services und schneller Kostenerstattung per App ist die ARAG immer für ihre Kunden da. Bei Behandlungsfehlern hilft der Patientenrechtsschutz, der nur in der privaten Krankenversicherung der ARAG immer inklusive ist. Also beste Chancen für ihr Geschäft, oder? Erfahren Sie mehr über Beihilfe Best unter arag-beihilfe.de. Die News der Woche.
Irgendwie sind wir jetzt ein bisschen beruhigt. Denn auch in solch unruhigen Zeiten wie jetzt geht die Liebesgeschichte zwischen den Deutschen und ihren Autos einfach weiter und erreicht sogar einen neuen Höhepunkt. Denn Verkehrswende und Diskussionen um 49-Euro-Tickets hin und her, auf deutschen Straßen fahren so viele Autos wie nie zuvor. Im Jahr 2022 kamen auf 1000 Einwohner 583 Personenkraftwagen, meldet das Statistische Bundesamt D-Statis.
Das ist Rekord und ein Zuwachs um 9,2% in den vergangenen 10 Jahren. Beim Blick ins Detail zeigt sich, dass in nur einem einzigen Bundesland die Autodichte in 10 Jahren gesunken ist. In Berlin nämlich von 342 auf 338 je 1000 Einwohner. Damit zeigen sich die Hauptstädter zugleich als autoärmstes Bundesland. Führend in dieser Hinsicht ist dagegen das Saarland mit einer Quote von 660 Autos, also fast doppelt so viele wie in Berlin.
Bemerkenswert ist auch, dass andere europäische Länder offenbar noch autofixierter sind. Denn Deutschland landet mit seiner Autodichte gerade mal auf Platz 8. Die relativ meisten Autos gibt es in Polen mit 687, Luxemburg mit 681 und Italien mit 675 Autos. Die wenigsten sind es in Rumänien mit 400, Lettland mit 404 und Bulgarien mit 414. Da besteht also noch ausreichend Abgasluft nach oben.
Die Lebenserwartung in Deutschland ging 2022 erneut zurück. Es ist das dritte Jahr in Folge. Damit sank die Lebenserwartung seit 2019, also vor der Corona-Pandemie, um mehr als ein halbes Jahr. Das meldet das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, kurz BIP. Die Lebenserwartung von Männern fiel von 78,7 Jahre vor der Pandemie auf nunmehr 78,1 Jahre. Bei Frauen von 83,5 auf 82,8 Jahre. Wobei sich das darauf bezieht, wie lange ein gerade erst geborenes Baby im Durchschnitt leben wird.
Beim BIP weist man jedoch auf enorme regionale Unterschiede hin. Vor allem abnehmende Unterschiede, denn allen Anschein nach haben sich größere Verschiebungen durch die ersten Pandemiejahre jetzt wieder teilweise ausgeglichen. Beispiele: Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Dort sank die Lebenserwartung wegen hoher Corona-Todeszahlen zu Beginn der Pandemie überdurchschnittlich stark. Das scheint jetzt abgeschlossen zu sein. Im Jahr 2022 stieg die Lebenserwartung sogar wieder. In Ländern wie Schleswig-Holstein und Niedersachsen lief es andersherum.
Sturm, Hagel, Blitz und Überschwemmungen haben der deutschen Versicherungswirtschaft im ersten Halbjahr 2023 einen Schaden von 1,9 Milliarden Euro beschert. Davon entfielen 1,4 Milliarden Euro auf Schäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetriebe und weitere 500 Millionen Euro auf die Kraftfahrtversicherung. Das meldete der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV, auf Basis seiner aktuellen Halbjahresbilanz.
Damit fallen die Schäden infolge von Naturgefahren für die ersten 6 Monate leicht unterdurchschnittlich aus. Warum das so ist, erklärt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen so: Trotz der Unwetter der vergangenen Wochen blicken wir auf ein Halbjahr mit leicht unterdurchschnittlichen Schäden, vor allem da größere Winterstürme zum Jahresanfang ausgeblieben sind.
Für das Gesamtjahr 2023 geht der GDV angesichts der moderaten Entwicklung im laufenden Jahr nun wieder von leicht unterdurchschnittlichen Naturgefahrenschäden aus. Für 2023 erwarten wir einen Aufwand von rund 4 Milliarden Euro, so Asmussen. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Unwetter in Grenzen halten und große Herbst- und Winterstürme ausbleiben.
Zugleich betont der GDV-Hauptgeschäftsführer, dass Prävention und Klimafolgenanpassung trotz der zu erwartenden moderaten Schäden in diesem Jahr nicht vernachlässigt werden dürften. Wir müssen uns auf die Klimafolgen mit immer mehr Wetterextremen einstellen, so Asmussen. Die Anpassung des Baurechts, weniger Flächenversiegelungen und ein Baustopp in Überschwemmungsgebieten müssen zügig umgesetzt werden.
Achtung! Ihr Konto bei der Sparkasse Hintervorderheim wurde gesperrt. Bitte klicken Sie sofort auf den folgenden Link, um es wieder zu aktivieren. Aber verdammt! Ich habe doch gar kein Konto in Hintervorderheim. Ach ja, selige Phishing-Zeit. Millionen Empfänger bekommen auf gut Glück ein und dieselbe E-Mail. Doch das dürfte bald vorbei sein. Denn wie der Versicherer Hiscox berichtet, hat sich eine andere, zielgerichtete Phishing-Methode als wirksam erwiesen. Spear-Phishing. Die meisten Cyberschadenfälle bei Hiscox im Jahr 2022, nämlich 31%, entstanden durch solche Spear-Phishing-Angriffe.
Doch zunächst zum Namen. Spear heißt auf Deutsch Speer und steht für sehr zielgerichtete Angriffe. Wie ein Speerstoß halt. Damit unterscheidet sich Spearfishing vom klassischen Phishing, bei dem tausende Empfänger dieselben mit gefährlichen Links oder Anhängen präparierten Nachrichten erhalten.
Beim Spear-Angriff spionieren die Täter ihre Opfer zunächst aus. Ziele können bestimmte Gruppen, Empfänger oder Unternehmen sein. Erst dann schicken sie ihnen persönlich zugeschnittene E-Mails von scheinbar sicheren Quellen. Über in den Nachrichten enthaltene Links sollen die Opfer auf gefälschte Internetseiten gelangen, wo sie sich mit Schadsoftware infizieren sollen.
Ebenfalls erfolgreich verlaufen auch Angriffe über manipulierte Zugangsdaten, 28% aller Schäden, und sogenanntes Social Engineering, 22%. Letzteres gelingt, indem Angreifer hilfsbereite oder gutgläubige Menschen ausnutzen, um Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen oder heikle Informationen abzugreifen. Das läuft gern mal klassisch per Telefon und vor allem Emotionen.
Das Schwerpunktthema.
Michael Heinz ist in seiner Funktion als Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute, kurz BVK, viel unterwegs. Welche allseits bekannte Person er im Oktober in Brüssel treffen wird, um sich für die Interessen der Versicherungsvermittler stark zu machen, verrät er uns gleich. Im Gespräch, das der Kollege Lorenz Klein am Mittwochmorgen führte, geht es vor allem um die Frage, ob es denn nun ein Provisionsverbot für Versicherungsmakler in der Anlageberatung geben wird oder nicht. Ach ja, trotz der vielen Termine findet Heinz ab und zu Zeit und Muße für die heimische Gartenarbeit, wie er dem Kollegen Klein im Vorgespräch sagte. Dabei habe er sich womöglich erkältet, was die etwas angekratzte Stimme unseres Gastes erklärt. Aber hören Sie selbst.
Guten Morgen, Michael Heinz. Herzlich willkommen im Podcast.
Guten Morgen, lieber Lorenz Klein. Freue mich, dass wir mal wieder miteinander zu tun haben.
Ja, ich mich auch. Herr Heinz, der BVK hatte Ende August eine Pressemitteilung verschickt. Der Titel lautete: Makler von Provisionsverbotsplänen nicht betroffen.
Ja.
Wie kommen Sie zu dieser selbstsicheren Aussage, wo doch viele Rechtsexperten, so auch unlängst Professor Schwentowski von der Berliner Humboldt-Universität, zum gegenteiligen Ergebnis gelangt sind?
Herr Klein, ich muss mich über meinen alten Bekannten Schwentowski gelegentlich wundern. Stammt er doch bekanntlich aus dem Lager der Verbraucherschützer. Dass er nunmehr für die Gegenpartei Gutachten schreibt, mögen Sie selber bewerten und beurteilen. Also das dazu. Er hat natürlich dann, warum auch immer er sich motiviert fühlte und bemüßigt fühlte, uns auch nochmal angeschrieben. Ohne dass wir das wollten und mit ihm im Kontakt sind, hat er uns nochmal angeschrieben, seine Position darzustellen. Also wir haben natürlich Professor Brommelmeier das Gutachten machen lassen. Daraufhin hat dann ein anderer Verband mit Herrn Schwentowski reagiert. Man muss Folgendes sagen. Wir, BVK, bewegen uns ja in einem Bereich, dass wir sagen, wir sind nicht für eine bestimmte Vertriebsform in Deutschland, sprich Makler, zuständig, sondern wir sind zuständig und auch verantwortlich für Makler, Mehrfachagenten, Agenten in Europa. In Europa. Und dann betrachten wir das aus einer europäischen Brille, was das Gutachten auch in Teilen hergibt, dass wir sagen, es ist nicht so. Und ich darf ergänzen, ich bin ja im Gespräch mit Frau McGuinness. Ich habe sie angeschrieben, ich habe Frau von der Leyen angeschrieben, Frau McGuinness hat mir geantwortet. Wir treffen uns auch in Kürze nochmal in Brüssel im Oktober. Und daraus habe ich ganz klar auch aus Ihrem Brief entnommen, dass dem nicht so ist. Nun könnten Sie fragen, ja, wie kommt jemand zu einer gegenteiligen Meinung? Herr Klein, Sie sind lang genug im Geschäft, ich bin lang genug im Geschäft. Sie wissen, wie man Gutachten, ich will da nicht zu weit reden. Ich akzeptiere das. Es ändert nichts an unserer Meinung. Wir sind derart stark europäisch unterwegs. Sie wissen, wir haben ja das Büro in Brüssel seit anderthalb Jahren als einziger Vermittlerverband. Wir haben eine eigene Delegation aus Haupt- und Ehrenamt, die permanent in Brüssel mit Abgeordneten, mit politischen Vertretern, mit Kommissaren spricht. Ich bin auch wieder im Oktober, ich sagte es schon, nicht nur bei McGuinness, sondern auch bei zwei der 27 europäischen Kommissare zum Abendessen. Und da spielt die Musik. Und was die sagen, deckt sich mit dem, was Brommelmeier uns schreibt.
Ja, bleiben wir mal ganz kurz bei Herrn Schmitowski. Ja, das Gutachten wurde im Auftrag vom Bundesverband Finanzdienstleistungen, AfW, vorgestellt und schlägt die ersatzlose Streichung dieser umstrittenen Klausel vor. Wäre das denn nicht auch in Ihrem Sinne, um auf der sicheren Seite zu sein?
Dazu muss man aber doch mal klar und deutlich sagen, Herr Klein, was hat Frau McGinnis denn letztendlich gesagt, als sie im Rahmen der sogenannten Kleinanlegerstrategie das, was wir so als Provisionsverbot oder Kontageverbot immer als Damoklesschwert vor Augen haben, was hat sie denn gesagt? Sie hat, nachdem sie im Europäischen Parlament im Frühjahr, Februar, März, eine Probeabstimmung gemacht hat, was die wenigsten hierzulande wissen, ist sie ja krachend durchgefahren mit ihrem Ansinnen. Sie hat mal getestet, was sagen denn die 27 Kommissare, 2 waren für ein Provisionsverbot, alle anderen enthalten oder dagegen. Und dann hat Frau McGinnis ja gesagt, wir wollen jetzt da gar nichts mehr dran rühren, wir warten jetzt erstmal ab, wie so eine Art Bewährung-Wohlverhaltenszeitraum. Lasst uns doch gemeinsam, gerne auch mit Verbänden, die vielleicht nur, das nur streiche ich, gerne auch mit Verbänden, die eben eine bestimmte Spezies vertreten oder vielleicht eher national ausgerichtet sind. Lasst uns jetzt ein bisschen Ruhe reinbringen. Es bringt alles nichts, wenn heute Herr Schwentowski oder Herr Wirth oder Herr Heinz oder Herr Brammelmeier oder wer auch immer sich gegeneinander ereifert und in 2 Jahren wissen wir auch nicht, ob Frau McGinnis da ist. Anfang Juli nächsten Jahres in Europawahlen. Mir wird in Brüssel gesagt, die möchte lieber irische Ministerpräsidentin werden. Einverstanden. Dann wird das ganze Feld von neuem aufgerollt. Es bringt wirklich nichts, Herr Klein, wenn wir uns hier in dieser Kleinteiligkeit über bestimmte Passagen unterhalten. Uns eint das gemeinsame Ziel, sowohl für den Makler als auch für den Mehrfachagenten, als auch für den Exklusivvermittler, also den Agenten, europaweit diese tradierten Vergütungsformen, Provision und Kurtage zu erhalten. Und das muss unser aller Ziel sein.
Ja.
Ich darf, wenn Sie gestatten, noch einen Gedanken dazufügen. Der BVK hat bereits 2012, also vor 11 Jahren, auf damalige Anraten, ich glaube, es war auch mal wieder eine große Koalition, ich müsste echt noch nachdenken, gesagt, wenn ihr in Deutschland die Honorarberatung wollt, das war damals aus dem BMJV, Justizverbraucherschutz, war damals zusammen. Dann ist das in Ordnung, dann stellt das doch dem Endverbraucher, unserem Versicherungsnehmer, frei zu sagen, ich möchte Honorartarife, also nettorisierte und Honorarberechnung, oder ich will das tradierte Vergütungssystem. Haben wir uns schon vor 11 Jahren zu bekannt, ist völlig untergegangen. Wir haben der Politik gesagt, dann macht das, ihr könnt das entscheiden, aber der Verbraucher muss die endgültige Entscheidung treffen. Nicht im Sinne von Restriktionen und Drangsalierung. Und vielleicht noch ein Gedanke aus Brüssel. Wir haben ja, das ist ja auch allen in Deutschland bekannt, wir haben ja hier beim Ombudsmann-Verfahren, bei dem ich im Beirat sitze für die Vermittlerverbände, jedes Jahr unsere Ausschusssitzungen und jedes Mal, wenn wir dort sitzen, und dort sitzen auch Vertreter aller 6 im Bundestag vertretenen Parteien, werden die Zahlen vorgelesen, die eben zur Verwerfung in der Vermittlerschaft führen. Wenn wir von 200.000, von mir aus 190.000 Vermittlern ausgehen und wir haben, Herr Klein, im Schnitt 250, 260 Beschwerden über alle Vermittler in einem Jahr in Deutschland. Als ich das in Brüssel den politischen Beamten vorgetragen habe, haben die mir gesagt, tja, Herr Heinz, ob Sie in Deutschland 250 Beschwerden haben oder 10.000, das ist uns hier in Brüssel völlig egal. Herr Klein, daran sehen Sie, wie möglicherweise es zu kurz gehupft ist, nur die nationale Brille aufgesetzt zu haben. Das unterstelle ich ja auch keinem. Ich möchte hier kein böses Blut schüren heute Morgen. Aber daran sehen Sie, wie Brüssel tickt. Und ich sage den Beamten in Brüssel, aber ihr könnt doch nur bei Misselling, also bei Verwerfungen, bei Fehlverhalten reagieren. Nö, sagen die, das steht auf unserer Agenda in Brüssel und das wollen wir. Also ganz, ganz schwierige Gemengelage.
Okay, vorhin sagten Sie, wir wollen jetzt nicht zu kleinteilig werden. Ich fürchte aber, wir müssen es dann doch an einer Stelle werden. Und zwar, um die Hörerschaft hier einmal abzuholen. Sie haben ja vorhin das Gegengutachten, nenne ich es mal so, von Professor Christoph Brömmelmeier erwähnt, dass Sie auch beauftragt haben. Und das eben zu einem anderen
Schluss. Ich glaube, wir waren zuerst mit dem Gutachten, aber es spielt keine Rolle.
Aber Sie haben es noch nicht in Gänze.
Wir haben es nicht veröffentlicht, aber unseres war schon fair. Ist doch wurscht. Wollen doch nicht streiten.
Gut. Alles gut. Aber da heißt es ja eben auch, dass der Versicherungsmakler künftig im provisionsbasierten Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten klarstellen müsste, dass er zwar nicht persönlich von einem bestimmten Versicherer abhängig ist, dass die von ihm angebotene Dienstleistung aber nicht unabhängig erfolgt, weil, Zitat, er wirtschaftlich gesehen auf Provisionszahlungen angewiesen ist. Ja, wie ist das denn in der Praxis? Wie kann man sich das denn vorstellen? Stichwort kleinteilig. Da werden ja viele Vermittler jetzt schon die Frage haben, wie sollen sie das denn gegenüber dem Kunden klarstellen?
Natürlich kann man die Frage heute stellen, aber das ist wieder dieses berühmte Spiel, wir reden über ungelegte Eier. Jeder Vermittler, wissen Sie, ich war gestern in Würzburg. Da gab es einen interessanten Tag von der BBG, also Knörrer und Mannschaft. Da hatten wir etwa 150 Leute, 20, 30 Vermittler, da war ein Entscheider, Consulter, Versicherer und so weiter. Da habe ich natürlich auch über das Thema gesprochen. Und wir haben natürlich auch da gesagt, Freunde, natürlich können wir jetzt jeden Tag, wenn jemand was veröffentlicht, sei es politisch oder gutachterlich oder verbandlich, können wir sagen, jetzt müsst ihr alle so reagieren. Ich rate hier allen Kolleginnen und Kollegen, die ihren Podcast später abhören, zu einer wirklich ruhigen, entspannten Haltung. Alle Verbände, und jetzt bin ich wirklich versöhnlich, alle Verbände sind bemüht, das gleiche Ziel zu erreichen. Und es ist noch nichts in Stein gemeißelt. Und deshalb muss niemand, Herr Klein, ich bin ja selber Versicherungsmakler, auch wenn ich vielleicht maximal noch einen Tag in der Woche mal hier in Siegen in meinem Büro bin. Wir werden unser Verhalten gegenüber dem Kunden auch nicht ändern und sagen, es könnte kommen und in den Ausarbeitungen steht und du sollst das schon mal wissen, lieber Kunde. Nein. Für mich gibt's Handlungsbedarf, also gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, dem Versicherungsmaklern und so weiter, dann, wenn etwas in Gesetzesform geschrieben ist. So wie wir damals ein LVRG 1 hatten, damals noch mit der Anja Kalitschek, da kann man wirklich herkommen, und das tun ja auch alle Verbände, und sagen, okay, ihr müsst jetzt das und das und das beachten, das ist ab heute Gesetz, steht im Bundesgesetzblatt, war ja damals eine nationale Geschichte. Und genauso wird das hier auf europäischer Ebene sein. Wenn irgendwann etwas in Stein gemeißelt ist oder in Gesetzesform gegossen ist, dann müssen alle Verbände aus ihrem eigenen Selbstverständnis heraus reagieren. Tun sie es zusammen, gut, tun sie es nicht zusammen, weil wir divergierende Ausrichtungen gegenüber unseren Mitgliedern haben, auch gut.
Wie sieht es mit dem Zeitplan aus? Wann ist denn das soweit aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, dass in diesem Jahr nichts passiert diesbezüglich mehr. Wir haben ja nur noch 3 Monate. Wie gesagt, im Oktober weiß ich mehr. Wir haben Anfang Juni Wahlen, und Sie wissen, das ist ja wie auf nationaler Ebene. Wir wählen ja auch im September 25 im Bundestag. Das heißt also, wenn wir Anfang 25 haben, brauchen wir mit unseren politischen Themen nicht mehr kommen. Und so ist das hier im Europaparlament auch. Ich werde sicherlich mehr erfahren, wenn ich im Oktober die 3 Tage in Brüssel bin mit Herrn Dr. Eichler, sei es über die Kommissare, sei es über ehemalige Vizepräsidenten, mit denen ich zusammentreffe, und auch akut. Ich treffe einen aktuellen Vizepräsidenten noch und einen ehemaligen, die nah dran sind. Und Frau McGuinness gehört ja zur Fraktion der EVP. Und einer der ehemaligen Vizepräsidenten, der Dr. Friedrich, ist dort noch sehr aktiv. Und der besorgt mir auch für Oktober, besorgt klingt etwas komisch, vermittelt mir einen Termin mit dem Herrn Weber. Das ist ja der Herr Weber, der die EVP-Fraktion in Europa führt. Das, wenn man so übertrieben sagt, ist das der Vorgesetzte von Frau McGuinness, weil er ja die gesamte europäische Fraktion führt, mit denen ich in Teilen auch morgen Abend in Berlin zusammensitze. Und dann erfahren wir mehr. Aber ich glaube nicht, dass da noch was passiert im Moment. Also im Gesetzgebungsverfahren nicht. Wir laufen ja auf so eine Art Bewährungsschiene. Hat ja Frau McGuinness gesagt, Herr Klein, wissen Sie, ich habe eingangs in unserem Vorgespräch gesagt, ich mache das ja schon viele Jahre und ich muss teilweise wirklich lachen, was sich Politik da einbildet. Wir haben keine Verwerfungen in Deutschland. Es gibt Ausreißer auf nationaler Ebene, dafür ist die BaFin da. Dr. Grund sagt immer wieder, er hat das letztendlich komplett durchgeprüft. Es gibt bestimmte Vermittlungsstrukturen, ich drücke mich sehr vorsichtig aus, die sich nicht an das Gesetz halten. Die kann er nicht sanktionieren als BaFin, weil er nur Versicherer sanktionieren kann. Aber er kann und wird, und das weiß ich ja auch, Versicherern sagen, pass mal auf, dein Vertrieb oder Organisationsstruktur A, B oder C läuft hier in die falsche Richtung, bitte reagier dort. Das geschieht auf nationaler Ebene. Und auf internationaler Ebene sehe ich da keine Entscheidungssituation.
Okay, dann lassen Sie uns das Thema jetzt ruhig mal wechseln. Letzte Woche sprach ich hier auf diesem Sender mit Matthias Behnken. Der hatte unserer Hörerschaft die Kernergebnisse der BVK-Strukturanalyse vorgestellt.
Ja.
Ja, und er sagte, dass ein Viertel der Agenturen und Maklerbetriebe in Größenordnungen unterwegs sind, was den Umsatz und ja letztlich den Gewinn daraus angeht, mit denen man eigentlich nicht zufrieden sein kann, sagte er wörtlich. Das sei kein angemessener Lohn für eine hauptberufliche Tätigkeit im Versicherungsvertrieb. Teilen Sie die Sorge und welche Schlüsse müsste man daraus gegebenenfalls ziehen?
Ja, der gute Matthias. Natürlich teile ich die Sorge, weil wir natürlich auch das Ergebnis seiner Ausarbeitungen kennen. Und es überrascht mich ja nicht. Mhm. Ich nehme noch mal eine Replik an die Veranstaltung in Würzburg gestern. Da haben wir genau darüber diskutiert. Da ging es in einem Panel darum, werden die Pools zu groß, werden die Pools zu stark, warum kommen Pools? Da saß dort eine Vorständin eines Versicherers und der warf man vor, naja, ihr habt ja auch eine starke Ausschließlichkeit, Exklusivorganisation und so weiter und so weiter. Und wenn ihr die nicht gut behandelt, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn die, was weiß ich, alle Makler werden zu Pools gehen und so weiter. Dieses nicht gut behandeln solcher Organisationen ist uns seit Jahren ein Dorn im Auge. Woran liegt das? In Zeiten, in denen diese Branche Nachwuchs und Seiten- und Quereinsteiger en masse produzierte, haben Versicherer genau diesen Stand der Exklusivvermittler, ich nehme die Makler ein Stück weit raus, immer stärker zu arbeitnehmerähnlichen Selbstständigen oder Scheinselbstständigen herangezüchtet, was im Übrigen der Gesetzgeber mal gesagt hat, nicht der Michael Heinz. Und dann wundern wir uns natürlich, dass das so weit ausufert. Das war zu einer Zeit, wo es aber alle anderen Vertriebsformen noch nicht gab. Online, direkt, Pools, Marktvergleiche. Sie kennen die ganze Branche so wie ich. Und um uns herum, um die AO, ist ganz, ganz viel entstanden und gewachsen, was in erster Linie bei der AO, also Ausschließlichkeitsorganisation, absaugt. Und deshalb hat beispielsweise auch der europäische Gesetzgeber den Paragraph 48 geschaffen, demzufolge es ja verboten ist, Fehlanreize zuzulassen. Geschäftspläne, Bonifikationspläne, Ranglisten, all diese Spielchen, die die seit Jahr und Tag machen. Herr Klein, wenn ich Ihnen heute sagen würde oder sagen werde, wir haben 49 Vertretervereinigungen in Deutschland, die Mitglied im BVK auch sind. 49 Vertreter von A wie Allianz bis Z wie Zürich. Und wenn wir die abfragen, haben wir vielleicht dieses Jahr noch nicht getan oder Anfang des Jahres mal, welcher von euren Versicherern hat denn das umgesetzt, die Änderungen im 48, nicht mehr schneller, höher, weiter, sondern wirklich auf Geschäftspartnerschaft? Dann sagen wir 10. Von mir aus, wenn wir fröhlich sind, 15. Das heißt, Versicherer haben einen wesentlichen Teil Schuld, hartes Wort, Schuld daran, dass die Entwicklung so gekommen ist. Und die Kollegen, die dort in Lohn und Brot sind, Lohn weniger, aber eben Einnahmen, haben in der Tat eine ganz schwierige Zukunft, weil, wie ich eben sagte, ganz viele andere Vertriebsformen sich nebenbei etablieren. Übrigens im Wesentlichen auch gestützt und finanziert durch die gleichen Versicherer, die ihre Ausschließlichkeitsorganisation durch ihr Tun das Wasser abgraben. Das ist schon eine gewisse paradoxe Situation. Insofern hat Matthias Professor Behnken völlig recht.
Sind Sie denn dann auch d'accord mit seinem politischen Appell, dass eben die Regierungen in der EU oder auch in Deutschland diese schmalen Erträge der Vermittler nicht wegneiden sollte? Das war seine Worte, wegneiden. Ist das dann in Ihrem Sinne?
Natürlich hat er recht, wenn er sagt, jetzt haben die beispielsweise diese Ertragssituation in der AO und dann kommt Brüssel noch her und sagt, jetzt verbieten wir denen das auch noch. Ich glaube, der Urgedanke, das war ja der Eingang unseres kleinen Gesprächs, Herr Klein, heute Morgen, der Urgedanke war ja auch die Frage, ob es sich nur um Makler-Kurtageverbote handelt oder generelles Verbot.
Richtig.
Und da muss man auch klar und deutlich sagen, hier bekommen wir Hilfe von einem Partner, der aber sehr egoistisch handelt, nämlich von den Versicherern. Die Versicherer haben natürlich ein permanentes Interesse daran, die Provision zu zahlen, logischerweise, weil das einzige Steuerungsinstrument gegenüber einer AO auf Dauer ist. Mhm. Wenn der Vermittler sagt, ich mache 200 Honorarberatungen, das Konto ist gefüllt, ich weiß aber nicht, ob jemand etwas versichert hat, dann steht der Versicherer mit einem blanken Hemd da. Ist nicht gewollt, ist aber Realität. Also von daher haben wir durch die Versicherer, vielleicht auch durch den Gesamtverband GDV, aber ich weiß eben von vielen Versicherern, die auch europäisch denken, Zürich, AXA, Generali, also die, die auch in anderen Ländern als in Deutschland stark sind, dass die sehr stark auch in Brüssel vorstellig geworden sind. Man gibt sich durch die Klinke in die Hand und gesagt haben, wir müssen diese Leitvergütung erhalten. Also von daher glaube ich nicht, dass das im Moment das aktuellste Thema ist. Aber das Thema ist wirklich die Frage, können wir noch Menschen für diese Branche begeistern, wenn die wirtschaftliche Auskömmlichkeit A, nicht so hoch gegeben ist und B, natürlich eine gewisse, ich sag's jetzt mal, auch wenn es ein Unwort ist, Regulierungswut der Versicherer, nicht des Gesetzgebers, immer noch vorhanden ist. Ich sage den Versicherern das immer wieder. Lasst das sein, behandelt die wie Unternehmer, gebt ihnen die unternehmerische Freiheit und hört auf mit euren albernen Ranglisten. Wer hat diese Woche welches Produkt am meisten verkauft? Das ist verboten. Und lasst das mit den Incentives sein. Gut, das wollen die Vermittler auch ganz gerne mal. Können wir stundenlang darüber diskutieren, Herr Klein, über das Thema.
Genau. Wir könnten noch stundenlang diskutieren, aber für heute müssen wir es dabei belassen.
Wunderbar.
Wie immer klare Worte von Michael Heinz. Das war Michael Heinz, Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute, BVK. Vielen Dank für das Gespräch und gute Besserung vor allem.
Ja, danke, Herr Klein. Grüße zurück.
Und das war es schon mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie gerne auch gleich eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.